bin rausgegangen aus den Räumlichkeiten von Radio Frei und bin im Büro von Dr. Kai Hafes von der Erfurter Universität, Inhaber der Professur für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Vergleichende Analyse und Mediensysteme / Kommunikationskulturen. Sehr langer Begriff, aber wir gehen gleich dann mehr ins Detail. Ich sage erstmal Hallo.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Wir haben uns zuletzt gesehen, da können wir vielleicht sogar anfangen, in Frankfurt, und zwar beim Fachtag Zwischen den Zeilen, antimuslimischer Rassismus im Journalismus. Und da habe ich dann auch mit den Teilnehmenden danach gesprochen und die haben gesagt, sie waren dort Referent, dass sie ganz viel mitnehmen und einige waren ja auch in Zeitungen tätig. Es ging um die Konstruktion, die mediale Konstruktion des Islam in den deutschen Medien. Und einige haben eben gesagt, ja, das Bewusstsein ist geschärft, sie tragen das mit rein. Und ich will vielleicht da mal ansetzen und dann gehen wir ein bisschen rückwärts. Ist das so ein Hebel, wo man so, wo Sie auch sagen, deswegen ist wichtig, Sie referieren da, ein Bewusstsein erstmal zu schaffen, dass es da eine Schieflage gibt bei der medialen Konstruktion und das dann weitergetragen wird?
Ja, ich glaube, dass jede Reform der Medienberichterstattung, die ich für dringend erforderlich halte, eigentlich aus der Gesellschaft kommen muss. Das heißt eigentlich vom kritischen Konsumenten und der Konsumentin von medialen Produkten, weil die Institutionen selbst, glaube ich, sich in so einer schwierigen Situation eines Reformstaus bewegen. Dieses Thema beschäftigt mich ja seit 30 Jahren. Ich sehe aber nicht wirklich einen Fortschritt in Richtung auf eine Differenzierung der Islamberichterstattung oder Berichterstattung über Muslime, sondern sehr häufig sind es die ewig gleichen Themen, Terrorismus, Salafismus, Migrationsprobleme hoch und runter. Das heißt, Muslime werden eigentlich immer noch sehr konfliktbehaftet wahrgenommen. Westliche Medien konzentrieren sich da auf einen Ausschnitt, der mit der muslimischen Alltagsrealität in der Regel wenig zu tun hat. Und an dieser Berichterstattungslage ändert sich vom innen heraus wenig, wahrscheinlich, weil Medien auch eingespielte Routinen haben, festgefahrene Themensetzungen und so weiter. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass die Gesellschaft einfach Forderungen stellt. Unsere Hoffnung war ja immer, dass eine jüngere Generation über größere Diversität auch einen anderen Journalismus einfordert, der sich eben nicht an den ewigen alten Klischees abarbeitet, sondern gut, natürlich Islamkritik übt, aber gleichzeitig offen ist für dynamische Entwicklungen in der islamischen Welt. Wir reden über 1,5, 6, 7 Milliarden Muslime auf der Welt. Die können nicht alle nur ein Problem sein.
Und da sind wir schon eigentlich so mitten im Thema, weil Sie es gerade angesprochen haben, nicht die Frage, wie man diese, es wird ja sonst immer wieder reproduziert, ne? Man, jetzt mal ganz praktisch gedacht, jemand fängt an bei einem Medium, bei einer Zeitung, im Fernsehen oder auch anderswo. Und da sind ja immer schon etablierte Leute da. Man müsste ja eigentlich einen Cut machen und bei Null anfangen. Das geht natürlich nicht. Und dann ist ja genau die Frage, wie man sozusagen das System von innen herausrollt. Da haben Sie auch so ein paar Sachen genannt, die man vielleicht machen könnte. Zum Beispiel über, und das können Sie uns auch nochmal erläutern, journalistische Ethik nachzudenken. Also dieses Verständnis von Journalismus, das ich immer, also das macht auch oft Sinn, objektiv zum Beispiel sein muss und nicht aktivistisch, aber es macht auch manchmal vielleicht nicht Sinn, Fragezeichen?
Ja, das ist eine komplexe Thematik. Also man könnte jetzt sagen, die ganze Problematik der Islamfeindlichkeit auch in Medien liegt irgendwo an rassistischen Einstellungen einer Gesellschaft. Da ist sicherlich auch was dran. Solche Dinge werden tradiert. Das negative Islambild ist 1400 Jahre alt, wenn wir so wollen. Es wird vielfältig über Bildungssysteme und so weiter tradiert. Da sind die Medien nicht alleine. Auch unsere Politik macht da ganz große Fehler. Insofern könnten wir es dabei belassen und sagen, da ist einfach ein Rassismus, Punkt, und den kann man moralisch bekämpfen. Ich glaube aber, dass das nicht ganz fair ist. Viele Journalisten, wie Sie das schon andeuten, werden da rein sozialisiert in eine strukturelle Islamfeindlichkeit. Und ich glaube, es ist ihnen häufig nicht bewusst. Ich glaube, ich habe viele Journalisten in meinem Leben getroffen, die meinen, dass ihr individueller islamkritischer Beitrag ja eigentlich legitim ist. Das Schreiben über islamistischen Terrorismus ist an und für sich eine legitime, korrekte Angelegenheit. Wir haben Probleme in der islamischen Welt und ergo müssen wir darüber berichten. Das Problem setzt an einer anderen Stelle an. Wenn wir uns den gesamten Diskurs der Medien anschauen, dann merken wir, dass eigentlich fast nur über solche Dinge berichtet wird. Und hier wiederum kommt natürlich die Diskriminierung der Minderheit ins Spiel, die der Einzelne aber gar nicht so erkennen kann. Er wird rein sozialisiert in die Vorstellung, islamischer Terrorismus ist ein etabliertes Thema. Und das reproduziert man. Wenn man dieses ändern will, muss man natürlich an allen Hebeln, der Redaktionssozialisation ansetzen. Und das beginnt mit der Ausbildung, die internationaler werden muss und auch islamkompetenter, will ich jetzt mal so sagen. Das hat was zu tun mit Routineprozessen, die man überprüfen muss. Nicht jeder Nachrichtenticker muss vielleicht dann auch eine Nachricht sein, sondern man muss auch eigenständige Themen recherchieren, suchen und neu in Stellung bringen. Also die Journalisten müssten eigentlich jeden Morgen in der Redaktion überlegen, nicht nur, was läuft über den Ticker, sondern was kann man denn sonst noch machen beim Thema Islam? Das passiert meines Erachtens viel zu wenig. Dann kommen die üblichen Argumente, man hätte ja keine Ressourcen und Raum und Zeit und so weiter. Und dann verbleibt das wieder. Ein Aspekt hier, und darauf sprechen Sie an, ist natürlich, dass man eine ethische Debatte stimuliert. Das fände ich richtig. Da wären auch die journalistischen Verbände und Gewerkschaften stärker gefragt. Auch Netzwerk Recherche und alles, was sich so sozusagen Ethikwächter in Deutschland auch nennt, die da aber, ich sag's mal ein bisschen vorsichtig, doch relativ versagen an der Stelle. Und zwar auch aus strukturellen Gründen, weil unser Pressekodex zwar in Ziffer 12 viel sagt über sozusagen die Vermeidung von Rassismus, aber eigentlich gar nicht erklärt, was Rassismus ist. Rassismus ist dann wahrscheinlich im besten Fall eine eklatante Beleidigung von kollektiver Art von Muslimen, Juden, anderen ethnisch-religiösen Minderheiten. Die ist aber eine Seltenheit. Diese thematische Einseitigkeit ist ein viel größeres Problem, das immer wieder routinisierte Abspulen von Negativthemen, die dann als legitime Themen empfunden werden. Das sind Probleme, über die wir reden müssen, wie wir sozusagen durch das sogenannte Framing und Agenda Setting immer wieder auch ganz subtil und kleinteilig doch in die alten Fallen reintappen. Das wird in der Wissenschaft hoch und runter diskutiert. In der journalistischen ethischen Debatte taucht das mal hier und da in einem Workshop auf. Also der Workshop, an dem Sie teilgenommen haben, ist die Ausnahme von der Regel. Und das muss eigentlich die Regel werden mittlerweile. Ein Bewusstsein darüber, aus welchen Facetten Islamfeindlichkeit besteht. Nicht nur aus dem bösen Rassismus der Rechten, den gibt es. AfD und Co. braucht man gar nicht drum rumreden, wenn man das Parteiprogramm liest. Das ist klare Islamfeindlichkeit. Nein, es gibt nicht nur diese eklatante Form, es gibt die subtile, halb unschuldige, routinisierte, die ewige Wiederholung der Problemthemen. Ach, Kopftuch, gleich negativ eingetütet, statt es mal neutral zu sehen. Auch anzuerkennen, dass wir mittlerweile unterschiedliche Frauenbilder unter einem Kopftuch versammeln in Deutschland und so weiter, was viel zu wenig passiert. Oder einfach das Thema mal auszulassen und eine Frau mit Kopftuch auch einfach als Frau mit Kopftuch, als Frau generell anzusprechen, die vielleicht ein gewisses intellektuelles, menschliches Potenzial hat und das Thema Kopftuch einfach auszublenden. Über solche Dinge muss ethisch nachgedacht werden. Also wir müssen sozusagen das Hochamt der liberalen Medienethik von Objektivität, was Sie ansprachen, runterbringen, brechen auf die Frage, ja, was ist denn eigentlich Objektivität beim Thema Islam? Und da ist, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ist das gar nicht einfach. Objektivität ist nicht nur das, was die Nachrichtenticker mir anbieten an den großen Themen, Terrorismus, Frauenfeindlichkeit, Islamismus, sondern es ist auch immer das Nichtberichtete, das Nichtvorhandene, das Nichtgewusste, das noch nicht Berücksichtigte. Den meisten Journalisten fehlt auch der direkte Kontakt zur islamischen Welt. Wer einmal in einer Großstadt im vorderen Orient, im Nahen Osten war, der ist vielleicht erstaunt, wie modern es da schon zugeht. Die haben die tollsten Universitäten in Amman und Beirut und Kairo. Und wir haben, glaube ich, hier immer noch die Vorstellung von unterentwickelten Weltregionen. Es gibt sehr viele Probleme in der Region, aber ich würde sagen, unterm Strich ist es auch eine Region im Aufbruch. Der arabische Frühling vor 15 Jahren hat das ja gezeigt, dass junge Menschen dort Demokratie wollen. Sie sehen auch im Golf bei aller Kritik ja eine enorme Moderne. Die Universitäten in den Golfländern zum Beispiel haben Geflüchtete aus vielen anderen Ländern aufgenommen und bieten heute durchaus Wissenschaftsfreiheit. Das sind alles Dinge, die wir auch mal anerkennen müssen, die wir sehen müssen. Und ich habe hier viele Studierende aus islamischen Ländern, auch in unseren Programmen. Und die können problemlos mithalten, weil sie einfach eine gute Grundbildung bekommen haben. Also diese Dinge zu sehen, darüber ethisch zu reflektieren, das wird automatisch dazu führen, dass wir, glaube ich, wie soll man sagen, eine ganz neue Besinnung auf Themenlandschaften bräuchten. Eine Ausweitung, die Alltagswelten müssen mit reinkommen, die sozialen und kulturellen Entwicklungen dieser Region. Das gilt übrigens, das ist vielleicht auch nochmal interessant in dem Kontext, eigentlich auch für den jüdischen Kontext. auch die Kritik im Bereich des Judentums, auch von deutschen Juden wie Max Czollek, den ich vor kurzem in Hamburg getroffen habe, der sagt und schreibt das auch in seinen Büchern, dass man über Juden eigentlich nur weiß in Deutschland, dass man sie vernichtet hat. Und über die jüdische Kultur, auch vielleicht zum Teil über die Innenpolitik Israels, ist im Grunde in Deutschland nicht viel bekannt. In der Breite der Bevölkerung. Es gibt immer Einzelne, die sich darauf spezialisiert haben, aber in der Breite der Bevölkerung und der medialen Berichterstattung können wir hier besser werden, meines Erachtens.
Wir können ja mal ganz praktisch denken, also und zur Wahrheit gehört auch, ich habe da auch viel Unwissen und wir von Radio Frei versuchen immer wieder, wir hatten schon migrantische Redaktionen, wir hatten migrantische Sendungen wie Our Voice, jetzt aktuell haben wir da aber auch nichts, sind da auch im Lernprozess. Man kann ja sagen, das habe ich ja unter anderem jetzt eben auch mit rausgehört, es ist eigentlich ganz banal, es gibt zu wenig Wissen über andere Kulturen und eben auch zu wenig Leute, die mitmachen. Also bei uns jetzt konkret, es müssten eigentlich mehr muslimische, mehr jüdische Menschen mitmachen. Also wir sind ja ein offenes Radio, aber das ist sozusagen ein Ansatz. Und das, ich spitze jetzt nochmal auf eine Frage zu. Das wäre der erste Schritt. Aber der zweite Schritt wäre, dass, also ist schon gut, dass wir auch migrantische Redaktionen hatten, aber dass die dann wieder aufgehen in andere Redaktionen, dass sie also nicht gleich gelabelt werden, das ist die Migrantenredaktion, sondern die machen einfach bei der Filmredaktion mit zum Beispiel.
Also diverser Journalismus im Sinne eines migrantischen Journalismus als Teil des deutschen Journalismus ist sicherlich eine dringend ratsame Entwicklung. Wir sehen hier einige Ansätze, Dunja Ramadan bei der Süddeutschen Zeitung, heute beim Spiegel, Özlem Topçu, Vize-Ressortleiterin im Spiegel und so weiter. Es gibt also erste migrantische Journalisten, Journalistinnen, die gute Arbeit machen und die sich dort integrieren und die auch hier und da mal eine Differenz machen können. Also ein neues Thema setzen. Dunja Ramadan hat das immer geschafft bei der Süddeutschen, das fand ich immer sehr bewundernswert. Nichtsdestotrotz stimmt, was Sie sagen. Erstens kann man migrantische JournalistInnen nicht festlegen, nur auf migrantische Themen. Ich glaube, das wäre eine falsche Alibi-Funktion, die man sieht. Das wollen die auch gar nicht. Die wollen als volle professionelle journalistische Akteure wahrgenommen. Zweitens, glaube ich, werden wir nur weiterkommen, wenn alle Teile der Gesellschaft eine gewisse Lernbereitschaft zeigen. Wie Migranten sozusagen das Handwerk der westlichen Kultur, sage ich mal, und Öffentlichkeit lernen mussten, um in den Job zu kommen, müssen auch vielleicht in der Breite des deutschen Journalismus Lernprozesse eingeleitet werden. Wir brauchen auch hier mehr Spezialisierung, Lernerfahrung, Weiterbildung. Vielleicht ist auch hier und da mal sinnvoll, den ein oder anderen islamwissenschaftlich gebildeten Redakteur einzustellen. Es gibt im deutschen Journalismus wenige. Sophie von der Tann ist eine. Christoph Reuter ist schon seit langen Jahrzehnten einer. Der kommt wie ich aus Hamburg, aus dem Orientalismus und so weiter. Aber wir müssen sozusagen an allen Ecken, glaube ich, die Fachkompetenz steigern. Es ist auch nicht so, dass jeder migrantische Journalist oder Journalistin automatisch aufgrund der Geburt oder Herkunft eine Kompetenz mitbringt. Das würde ich auch als zu einfach empfinden. Hier muss auch eine universitäre Bildung her. Hier müssen auch praktische Kenntnisse und Kompetenzen erworben werden und die auch vorgewiesen werden müssen. Das heißt, wenn wir besser werden wollen, müssen wir überlegen, wer das machen kann und wie man eine gesunde Redaktion, würde ich es mal nennen, schafft, in der ein interner Dialog entstehen kann, der dann weiterführt und den Journalismus insgesamt entwickelt. Eben bei der Frage, die wir eben gesagt haben, dass man morgens eigentlich erstmal überlegen muss, was ist noch nicht berichtet worden, was sind neue Themen im Bereich des Islams, womit kann man heute mal aufwarten? Denn es ist ja im Grunde völlig absurd, wenn Sie in die Analyse der Nachrichtengebung der islamischen Welt und auch der Bildgebung übrigens reinschauen, in den letzten 30 Jahren, wir haben da sehr viele repräsentative Daten mittlerweile, dann sehen Sie eigentlich nur Stagnation. Die gleichen Themen seit der iranischen Revolution, die gleichen Bilder, es sind die ewig gleichen Bildlandschaften. Und das ist ja völlig konträr zu dem, was der Journalismus eigentlich von sich behauptet, nämlich aktualitätsbezogen zu sein. Ich bin eigentlich aufgewachsen, habe Journalismus in Hamburg studiert, unter der Maxime, im Journalismus zählt der Neuigkeitswert als oberster Wert. Aktualität, Neuigkeit, worum geht es heute anders als gestern? Und da das genau diese Neugier versagt, aber beim Thema Islam. Das ist schon interessant. Das ist eigentlich auch ein interner Widerspruch, den wir hier einbauen. Das gilt übrigens auch für andere Teile der Auslandsberichterstattung. Afrika ist nicht viel besser. Also wenn wir Glück haben, bekommen wir ein paar Berichte über den Krieg in Kongo. Aber man sieht auch nicht die durchaus dynamischen wirtschaftlichen Entwicklungen auch Afrika ist nicht mehr Afrika. Was weiß ich, die Handyverbreitung von Mobiltelefonen in Afrika hat in den letzten 10 Jahren grandiose Fortschritte gemacht. Also Sie sehen eigentlich Modernität in der Unterentwicklung häufig. Und moderne afrikanische Metropolen sind einerseits Problemzonen und andererseits, aber ich würde auch fast sagen, Zentren zukünftiger moderner Entwicklung. Es sind richtige Laboratorien für menschliche Innovation. Ich würde so weit gehen, das zu behaupten. Wenn Sie sich eine Stadt wie Kairo mal anschauen, es ist zum Teil ganz erstaunlich, was Menschen unter schwierigen Bedingungen hervorbringen. Und die Menschheit muss sich da auch noch wappnen für zukünftige Herausforderungen im Bereich Umwelt und so weiter. Also hier wären spannende Themen zu finden, die wir viel zu wenig nutzen. Stattdessen reproduzieren wir die immer gleichen Vorstellungen. Es gibt in Deutschland, ich will mal das Beispiel nennen, unter 1000 Salafisten, sagen Ihnen alle Akademiker und soliden Forscher. Das sind ein paar hundert People, die irgendwie politisch organisierte Hardcore-Islamisten sind. Die wenigsten davon sind übrigens politische Islamisten. Und die es sind, sind zum allergeringsten Teil dann gewaltbereit. Also wir reden hier wirklich über eine absolute Spitze des Eisbergs von Muslimen in Deutschland, die diese Gewalt- und Gefahrenbereitschaft in sich tragen. Trotzdem finden sie ständig Berichte darüber. Clan-Kriminalität oder alle möglichen negativen Aspekte. Ich würde nicht leugnen, dass dies Probleme sind und darüber muss auch berichtet werden. Mein Punkt ist nur, wir bräuchten sowas wie eine innere Quote, um neben diesen negativen Themen auch positivere oder neutralere Themen einfach gelten zu lassen, sodass wir ein komplexes Bild von muslimischen Realitäten bekommen. Stichwort 7000 syrische Ärzte in Deutschland. Ich habe bis jetzt wenige Artikel über die gelesen. Dabei sind die mittlerweile, wie ich meine, ein unverzichtbarer Bestandteil deutscher Krankenhäuser. Das sind nur die syrischen Ärzte. Dazu kommen jordanische Ärzte, palästinensische Ärzte, Krankenschwester, Pfleger und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann mir ein deutsches System ohne einen muslimischen Pflegeanteil und medizinischen Personalanteil eigentlich gar nicht mehr vorstellen mittlerweile. Das heißt, wir motzen hier über, also oder die, sagen wir mal, rechte Wähler motzen hier über ein Feld, das auf sie selbst zurückfällt, nämlich in dem Moment, wo sie zum Beispiel eine Altersversorgung brauchen, die sie ohne Migration gar nicht mehr bekommen. Diese Dinge auch mal in Szene zu setzen, also wirklich mit, ich sag mal, den muslimischen Mittelschichten, die es ja gibt, auch zu sprechen und ihre Lebenswelten zu erkennen, das ist wichtig. Ich kenne einen palästinensischen Oberarzt in Leipzig, der seit Jahrzehnten Spitzenarbeit macht. Und auch der sagt nach Jahrzehnten noch, dass ist dieses Element des islamfeindlichen Rassismus für ihn durchaus spürbar ist. Auch in seinem Berufsumfeld, auch in der Praxis von Krankenhäusern. Also selbst er, der diesen Hochleistungsjob betreibt, kommt aus dieser Wahrnehmungsfalle nicht heraus. Und ich glaube, da sind die Medien das Nadelöhr. Also ohne die Mediation, ohne die Vermittlung durch Medien werden wir es nicht schaffen, diese Vorurteile abzubauen.
Ich bin jetzt gedanklich nochmal zurück beim Fachtag, aber es hat gleichzeitig mit Ihrer eben gegebenen Antwort zu tun. Also mehr Vielfalt auf jeden Fall, mehr Wissen auch darüber. Und um mal den Fachtag nochmal zu thematisieren, also wir von Radio Frei waren zu zweit da und wir waren da vielleicht 40 Menschen, vor allen Dingen muslimische Menschen, die aus ganz unterschiedlichen beruflichen Feldern kamen, journalistisch auch teilweise aktiv. Und ich habe gemerkt, als es dann um verschiedene Diskussionen ging, zwei Zäsuren, wenn man jetzt mal so in die Zeit geht, also wie der Blick medial auf den Islam ist und auf die Staaten. Also einmal der 11. September 2001, 9/11. Da gab es dann andere Titelbilder beim Spiegel, beim Fokus und so weiter. Und das Zweite, und das hat mich jetzt überrascht, und da meine ich das Unwissende, ist aber logisch, es wurde immer nur die Chiffre 7. Oktober genannt. Für mich als DDR-Sozialisierter denkt man an ein anderes Datum, den Gründungsgeburtstag der DDR. Ich weiß auch, und wir bei Radio Frei wissen, dass der 7. Oktober 2023 gemeint ist, der Überfall der Hamas auf Israel, der eben auch das Bild komplett verändert hat. Ich fand nur interessant, dass es ausreichte, 7. Oktober zu nennen, und alle wussten, das war Voraussetzung, ja, dass also wenn mein Vater drin gesessen hätte, der hätte wahrscheinlich nachgefragt, was war nochmal am 7. Oktober. Aber ich will nur sagen, vielleicht können Sie das nochmal erläutern, ich versuche es als Frage zu stellen, sind das so die entscheidenden Zäsuren, wo Sie auch sagen, in den letzten 30 Jahren hat das zumindest vorübergehend einiges, was mediale Berichterstattung angeht, ins Wanken gebracht?
Ja und nein. Also das negative Islambild, das einseitige Islambild mit diesen einseitigen Themensetzungen, mit diesen einseitigen Bildwelten ist viel älter als 9/11. Das können wir nachweisen seit mindestens 40 bis 50 Jahren. Wenn Sie es erweitern auf die Nahostberichterstattung, Araberberichterstattung und so weiter, haben wir sogar eigentlich ein durchgehendes Problem im modernen Journalismus. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das heißt, dies sind eigentlich uralte Dinge, über die wir nicht in dieser verkürzten Art und Weise reden können. Aber natürlich hat 9/11 Dinge verändert in der Politik. Es hat einen, ich nenne das immer, neuen Imperialismus freigesetzt. Die Amerikaner mit ihren Kriegen im Nahen Osten, neue Militärbasen vor Ort, jetzt die Israelis. Dann Gegenreaktionen islamistischer Terrorismus, wiederum Kriege und so weiter. Also es hat politisch sind das Zäsuren. Medial würde ich sagen, sind es allenfalls Zuspitzungen von Dingen, die wir seit längerem beobachten. Und typisch ist hier, dass gerade deutsche Medien, wenn es um Israel geht, in Krisensituationen eine Einseitigkeit entwickeln, die man aus anderen europäischen Ländern so nicht kennt. Also hier kommt sehr, sehr stark offensichtlich ein Schutzbedürfnis in Bezug auf Israel dazu, was aus der deutschen Geschichte sich ableitet. Die ersten Monate nach dem Attentat am 7. Oktober 2023 der Hamas waren voll von Berichten über Antisemitismus im Deutschlandfunk und von einer sehr einseitigen Opfer-Täter-Definition. Wobei man natürlich sehen muss, klar, das Terrorattentat war ein Terrorattentat, aber es ist natürlich entstanden in einem israelischen Siedlerkolonialismus, den wir seit Jahrzehnten in der Region dort sehen. Palästinensische Territorien werden besetzt. Die Zahl der palästinensischen Opfer im Vergleich zu den israelischen Opfern ist ungefähr im Verhältnis 100:1. Das heißt, aus arabisch-palästinensischer, muslimischer Sicht gibt es eine ganz andere Leidensgeschichte von Vertreibung durch die Staatsgründung Israels. Und man fühlt sich dort sozusagen als verdrängte indigene Bevölkerung. Das ist quasi die Geschichte eine Geschichte, wie wir sie auch ähnlich gesehen haben in Südafrika oder auch in Nordamerika, die Verdrängung indigener Bevölkerung durch hochtechnisierte, westlich gestützte Siedlerkolonialismus. Und das sind natürlich Dinge, die wir dann in den Medien beobachten können, eine gewisse Einseitigkeit auf Seiten Israels, die auch nachweisbar sind durch Studien, wo man dann sagen muss, naja, das bemerken Muslime natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das dem Rest der deutschen Bevölkerung so klar ist. Aber wenn sie im Ausland auf irgendwelchen Tagungen unterwegs sind, bin ich angesprochen worden mit der Frage, was ist bei euch in Deutschland los? Nicht nur, wie ihr die politisch unterstützt mit Waffen. Die Israelis bauen hier Waffen, um dann 70.000 Palästinenser in Gaza zu töten, sondern auch, wie ihr medial das so einseitig aufarbeitet. Die Palästinenser sind genauso Opfer wie die Israelis. Und das muss man eigentlich vom Moment 1 an klar machen. Der Guardian hat es getan. Norwegen, in Spanien und so weiter haben sie eine ganz andere Berichterstattungslage in den Medien. Aber in Deutschland hinken wir da hinterher. Und das ist, glaube ich, gemeint, wenn Muslime sagen, dass das für sie ein Schockerlebnis ist. Es ist die Einseitigkeit in einer solchen Krisensituation, wo dann nur noch Israel gilt, wo Palästinenser auch nicht repräsentiert werden in den Medien, wo ihre Demonstrationen auch staatlicherseits bekämpft werden, wo Journalisten nicht zu palästinensischen Demonstrationen gehen, was häufig der Fall ist. Ich habe mal mit einer Redakteurin des Bayerischen Rundfunks gesprochen, die mir das auch so erzählte und sagte, sie war dann mal in Berlin bei einer solchen Demonstration, wo sie war so ungefähr die einzige Kollegin vor Ort. Wo wir dann einfach sehen müssen, da ist auch kein Repräsentationsinteresse. Da ist vielleicht auch sogar, und das hat Reporter ohne Grenzen ja klar gemacht, eine Angst in manchen deutschen Redaktionsstuben, dieses Thema anzufassen, um sich bloß nicht einen pro-israelischen negativen Schwarm, E-Mail-Schwarm irgendwie einzufangen. Und da ist eine große Unsicherheit und Inkompetenz. Viele deutsche Redakteure und Redakteurinnen sind dann auch ohnmächtig in Bezug auf diesen scheinbar so komplexen Nahostkonflikt, den ich übrigens gar nicht so kompliziert finde, mit dem man sich aber sicherlich einen kleinen Moment beschäftigen muss, um sinnvoll zu berichten. Also dies sind vielleicht Zäsuren, wo man festgestellt hat, naja, da ist ein neuer politischer Druck entstanden und die Medien berichten gerade auf den Krisenhöhepunkten. Irakkrieg und Israel nicht besonders gut. Dass es mittlerweile besser geworden ist in den deutschen Medien, ist auch symptomatisch und ist auch ein uns bekanntes Phänomen. Nach dem Abebben des Krisenhöhepunkts kommt die große Reue, auch zum Teil in deutschen Medien. Ich hatte mal einen E-Mail-Austausch mit dem Auslandsrecherchef von Rohr, vom Spiegel, wo ich ihn vor ungefähr einem Jahr gebeten habe, doch mal eine Titelgeschichte auch über das palästinensische Leid zu machen. Ein halbes Jahr später kam das dann. Aber das war die erste Geschichte nach anderthalb Jahren, Titelgeschichte über das palästinensische Leid, während das israelische ja vielfach bebildert war, obwohl auch hier, ich muss es nochmal sagen, 60.000 bis 70.000 palästinensische Tote gegen 1.500 israelische. Also wir messen mit unterschiedlichem Maß in den Medien und das merkt die muslimisch-arabische Bevölkerung insbesondere natürlich ganz deutlich, weil die andere Erfahrungswerte haben, ihre eigenen Verwandten werden umgebracht. Sie sterben, sie haben auch andere Quellen. Und das wäre auch noch mal meine Bitte an den deutschen Journalismus, noch mal drüber nachzudenken, wo sind eigentlich die eigenen Quellen? Ist es das ständige Abschreiben im eigenen westlichen Journalismusreservoir? Von der New York Times kann man da wenig lernen an der Stelle. Man müsste eher mal schauen, was Al Jazeera macht, was andere arabische Medien machen. Die machen auch nicht nur Gutes, aber die machen auch gute, solide Berichterstattung. Man bräuchte Netze in die Region hinein. Ich finde da die Sophie von der Tann von der ARD bemüht sich immerhin um diese humanitäre Perspektive. Dafür hat sie zu Recht, wie ich finde, einen Preis bekommen. Wir hatten sie neulich im Seminar hier eingeladen. Sie hat mit meinen Studenten gesprochen und uns nochmal klargemacht, wie sie auch versucht rauszugehen und sich unterschiedliche Stimmen vor Ort zu holen und nicht nur in ihrem Büro zu sitzen und, naja, sagen wir mal, Auslandskorrespondenz zu inszenieren, was man durchaus tun kann. Wenn Sie viele Berichte jetzt über den Irankrieg sehen, merken Sie häufig, dass das aus dem Büro von Istanbul erfolgt. Und jeder, der die Geografie etwas kennt, weiß, das sind 4.000 Kilometer. Also wir müssen besser werden an allen Fronten, strukturell, aber auch kulturell, was die journalistische Kultur angeht, einfach kosmopolitischer, offener. Und diesen Islam nicht immer als den negativen Nachbarn sehen. Das hat natürlich eine alte Geschichte, das muss man auch noch mal sagen. Wir sind hier historisch belastet. Die Kriege gegen die Türken, Konstantinopel, die Auseinandersetzung, Kreuzfahrer. Das war immer der böse Nachbar sozusagen. Was aber historisch natürlich Unsinn ist. Die Muslime haben historisch mit dem Westen zusammen eigentlich eine Aufklärung realisiert vor 500 Jahren. Das hätte der Westen alleine nicht geschafft. Wir haben die islamische Wissenschaft genommen, die ihrerseits sich auf die griechische Wissenschaft bezogen hat. Und das ist eigentlich ein Gesamtprojekt. Und diese monotheistischen Religionen, Islam, Judentum, Christentum, entstammen im Grunde ja denselben Wurzeln, historisch betrachtet. Es ist ein Formenkreis, die sich alle ja auf ähnliche Grunddokumente berufen. Vater Abraham ist sozusagen der Stammvater all dieser Religionen. Insofern ist diese, also manche Akademiker nennen das dieser Narzissmus der kleinen Differenz, der ist schwierig. Ne? Also sozusagen auf den eigentlich doch so ähnlichen Nachbarn immer mit diesem Fremdheitsgefühl zu reagieren, dass Muslime etwas anders aussehen, beten und praktizieren und dass vielleicht ihre Praktiken uns manchmal konservativ vorkommen, ist erstens eine einseitige Betrachtung und zweitens aber auch legitim und verständlich. Ich sage es jetzt mal provokativ, Deutschland war vor 35 Jahren teilweise noch eine Diktatur. Vor 80 Jahren war das hier das Zentrum der menschlichen Barbarei. Also wer sind wir sozusagen über andere Weltregionen so zu urteilen, dass wir sagen, wir sind die Entwickelten und dort sind die Unterentwickelten. Also wir müssen davon wegkommen. Der Anteil europäischer Bevölkerung an der Weltbevölkerung wird immer kleiner. Die Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder wird auch darauf basieren, dass wir uns Weltwissen aneignen in einer ganz neuen Form. Dass wir, glaube ich, die Welt nochmal neu verstehen. Und dass wir vielleicht, wenn wir gut genug sind, auch, sagen wir mal, hier uns zum Zentrum globaler Bildung machen. Und da müssen die Medien helfen. Denn wir als Akademiker ständig ankämpfen müssen gegen eine rechtspopulistische, rechtsgewendete, vorurteilsbeladene Öffentlichkeit, dann haben wir es auch politisch schwer, uns durchzusetzen. Internationalisierung ist nichts, was man auf Knopfdruck macht, sondern was die Teilsysteme einer Gesellschaft, Politik, Medien, Wissenschaft und so weiter, Medizin, soziale Bereiche zusammen realisieren müssen. Und ich würde mir das wünschen. Islamfeindlichkeit ist die neue große Herausforderung. Wer die Rechten bekämpfen will, muss auch die Islamfeindlichkeit bekämpfen. Und das ist eine Querschnittsaufgabe für die gesamte Gesellschaft, glaube ich.
Sie haben gesagt, Islamfeindlichkeit, man könnte es auch Muslimfeindlichkeit nennen, denn es gibt einen Bericht des unabhängigen Expertenkreises, bei dem Sie mit beteiligt waren, Muslimfeindlichkeit in Auftrag gegeben vom Bundesinnenministerium, finanziert mit von der Deutschen Islamkonferenz, ist vor 3 Jahren veröffentlicht worden, also 2023. 2020 haben Sie begonnen, also zusammen mit 11 anderen Menschen, da Dinge zu machen. Vielleicht in dem Zusammenhang, das ist jetzt auch eine Frage, die man nicht einfach so beantworten kann, aber Sie haben ja verschiedene Sachen untersucht und mich beschäftigt auch da die Grundfrage, warum verfangen die denn die Vorurteile immer wieder? Warum gibt es denn offenkundig eine Angst, man kann es ja nochmal verallgemeinern, bei Menschen vor dem Fremden?
Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die das eigentlich für einen, so man sagen, anthropologischen Grundtatbestand bei Menschen halten. So nach dem Motto, der Mensch wird rassistisch geboren und hat von Haus aus Angst vor dem Fremden. Das, was wir als fremd definieren, wird erlernt. Und es ist eine reine Gewohnheitssache, um es mal ganz banal zu formulieren. Und natürlich müssen die Institutionen da ein bisschen helfen. Wenn sie schauen, wo Islamfeindlichkeit herkommt, dann hat das zum Teil mit sozialen Verwerfungen zu tun. Aber es gibt 2 Faktoren, die ganz stark sind. Oder 3 Faktoren. Einmal politische Ideologien. Sie merken den Rechts-Links-Ausschlag sehr deutlich. Islamfeindlichkeit wird bei Menschen mit einer rechtsorientierten Ideologie deutlich stärker, weil da offensichtlich das eigene und das Fremde klar auseinanderdividiert wird. Wenn Sie Richtung Liberalen, Grünen, Linken gehen, haben Sie da wesentlich mehr Globalität und Multikulturalität. So, und dann der 2. Faktor ist Kontakt. Das ist wirklich sehr interessant. Moderne Gesellschaften erzeugen einen Scheinkontakt. Wenn Sie heute durch Erfurt gehen, sehen Sie deutlich mehr Migranten und Migrantinnen, aber der Kontakt zwischen der einheimischen Bevölkerung und der zugewanderten Bevölkerung ist nicht immer ideal. Die Menschen gehen aneinander vorbei. Man beobachtet sich und bleibt sozusagen, man hält seine Vorurteile aufrecht. Kontakt in einer intensiven Form durch Interaktion, Gemeinsamkeit, gemeinsame Kinderbetreuung und so weiter ist etwas, was Menschen zusammenführt, das wissen wir, und wo auch Vorurteile dann ins Wanken geraten. Und dieser Kontakt, der müssen wir alle drüber nachdenken, ob wir da nicht zu isoliert sind. Auch in westlichen Großstädten ist das häufig noch eher so ein Beobachtungskontakt, als dass wir einen Interaktionskontakt haben. Und der 3. Faktor, den ich stark machen will, außer den Medien, über die wir jetzt schon geredet haben, und die ja in diesen ganzen Bereichen eine Rolle spielen, die politischen Vermittlung, in der Kontaktvermittlung. Wenn ich Angst schüre in den Medien, kann ich im Alltag nicht Kontakte erwarten. Aber der 3. Faktor ist Erziehung und Bildung. Und unsere Erziehung und Bildung ist grosso modo noch immer, wir nennen das eurozentrisch. Das gilt auch für meinen eigenen Bereich, die Wissenschaft hier. Hier wird sehr viel gemacht, aber die Islamwissenschaft ist in Deutschland ein 1%-Phänomen, sogar ein 0,5%-Phänomen. Wir haben in Deutschland insgesamt 1000 Islamwissenschaftler und Islamwissenschaftlerinnen im Studium. Wir haben 230.000 Betriebswirtschaftler. Hier sehen Sie schon die Größenordnung. Also wir haben Islamwissen, aber wir halten es am Rand unserer Wissensgesellschaft. Es ist kein Schulfach, es geht in Schulfächer nicht ein. Oder nur ganz selten, Ausnahmen bestätigen die Regel, da ist da ein bisschen Kreuzzüge und Mittelalter. Aber schon in der Moderne taucht es eigentlich kaum noch auf. Und wenn dann nur die Konfliktthemen, der Nahostkonflikt, 9/11 wird vielleicht unterrichtet. Aber all die Dinge, über die wir gesprochen haben, die vielleicht Diversität muslimischer Gesellschaften, die Modernität, die Gleichzeitigkeit von Tradition und Moderne, die wird ja häufig nicht in den Lehrplänen verankert. Und hier müssen wir besser werden. Und Bildung kann helfen, Rassismus und Vorurteile abzubauen, aber eurozentrische Bildung ist nicht hilfreich. Und viele unserer Intellektuellen haben ihre eigenen Vorurteile in dem Bereich, weil sie selbst über keine großen Kompetenzen und Kenntnisse verfügen. Also insofern, wenn Sie die Frage stellen, wo kommt das her, muss ich sagen, naja, es speist sie aus unterschiedlichen Quellen. Es gibt da nicht den einen Punkt. Deswegen sage ich, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn wir nicht Bildung, Wissenschaft, Politik und Medien gleichzeitig in Angriff nehmen, schaffen wir es nicht. Kleines Vorbild an dieser Stelle, das mögen einige Leute nicht mögen, dass ich den Vergleich ziehe, aber ich ziehe ihn trotzdem, weil ich ihn für richtig halte. Wir haben den Antisemitismus in Deutschland nach den 60er Jahren relativ erfolgreich bekämpfen können. Erst ab den 60er Jahren, in 50er Jahren hat sich da in Westdeutschland gar nichts getan. DDR hatte sowieso ein eigenes politisches Regime an der Stelle mit einem verordneten Antifaschismus. Aber wir haben es dann in Westdeutschland immerhin geschafft, das kann man an den Einstellungsclustern sehen, den Antisemitismus, der noch überwältigend stark war nach dem Zweiten Weltkrieg, trotz des Holocaust, immer weiter zurückzudrängen. Wodurch haben wir das geschafft? Mit der Hilfe von Medien und Bildung. Und ich denke, dass wir das wieder schaffen können, aber nur, wenn wir es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Ich kann persönlich als Akademiker nicht akzeptieren, dass wir erst auf neue Pogrome warten müssen. Auf irgendwie eine Gewalt gegenüber Muslimen in eklatanter Form. Wir haben heute schon 200 rassistische Morde in Deutschland in den letzten 25 Jahren. NSU-Morde ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Die Zeit zählt über 200 rassistisch motivierte Morde. Ich denke, keiner von uns will auf die nächsten Pogrome oder Auseinandersetzungen oder Gewalt gegenüber Minderheiten warten. Insofern wäre es sinnvoll, aus der Geschichte zu lernen und rechtzeitig Reformen einzuleiten, die geeignet sind, Vorurteile abzubauen. Ich sage es ganz offen, ich sehe es im Moment gerade in den neuen Bundesländern noch nicht. Konservativ geführte Bundesländer, Sachsen, Thüringen, haben das nicht ganz oben auf ihrer Agenda. Selbst die linke Regierung mit all ihren Verdiensten, Bodo Ramelow und so weiter, hat das meines Wissens nicht mit Nachdruck betrieben. Wir brauchen aber eine kosmopolitische Reform des Bildungswesens, auch des schulischen Bildungswesens und auch der Wissenschaft hier, Stichwort Internationalisierung der Wissenschaft. Immerhin die ist Teil des Programms. Da muss ich auch die jetzige Regierung durchaus mal loben. Die neuen Reformkonzepte, die uns vorgelegt werden und die derzeit verhandelt werden, machen ganz klar, dass Internationalisierung eine Querschnittsaufgabe der zukünftigen Wissenschaft ist und dass wir hier besser werden müssen und dass das auch eine Bringeschuld der Wissenschaft ist. Ich bin der Politik für diese Vorgabe dankbar, weil wir politisch mit solchen Vorgaben arbeiten können. Ich würde sie mir aber auch in der schulischen Bildung stärker wünschen.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Dr. Kai Hafes von der Erfurter Universität. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.